ist Dr. Ramona Pauli live von der 20. Retrovirus-Konferenz in Atlanta. Meine Gesprächspartnerin ist Dr. Annette Haberl vom HIV-Center in Frankfurt. Unser Thema sind Frauen, sowohl von der Übertragung Mutter-Kind als auch zur Therapie. Fangen wir mal an mit den Mutter-Kind-Übertragungen. Das Stichwort hier ist ja AIDS Regeneration, was in den USA ausgegeben wurde. Da spielt natürlich die Prävention der mutterlichen Übertragung auf das Kind eine ganz große Rolle. Gab es hierzu Daten?
Ja, da wurde vor allen Dingen die Option B Plus vorgestellt und das fand ich ganz interessant. Da wurde erstmal die Situation in Malawi beispielhaft geschildert. Da hat man es jetzt geschafft, Antenatal Care zu verknüpfen mit dem HIV-Behandlungsprogramm, also mit dem Zugang zur antiretroviralen Therapie. Das heißt, die Frauen im gebärfähigen Alter brauchen nichts weiter als einen positiven HIV-Test, um in dieses Programm reinzukommen, und sie erhalten dann umgehend eine Dreifachtherapie, die sie dann lebenslang auch weiternehmen dürfen, muss man jetzt in diesen Regionen sagen. Und das hat dazu geführt, seit Beginn des Programms im Juli 2011, dass man einen 763-prozentigen Anstieg hat von Frauen, die unter bereits laufender HIV-Therapie schwanger werden. Man kann dann auch erwarten, dass es eben dadurch zu einer Reduktion der Mutter-Kind-Übertragung in Zukunft kommen wird. Und was ich auch noch schön fand, 95% aller Schwangeren in Malawi werden auf HIV getestet. Da können wir uns tatsächlich noch ein Beispiel dran nehmen. Und 80% der Frauen, die einen positiven Test erhalten, werden innerhalb von 7 Tagen antiretroviral behandelt. Da kann man wirklich sagen, das ist überhaupt keine Missed Opportunity mehr. Da wird direkt gehandelt, und das wird eben auch Auswirkungen haben auf die Mutter-Kind-Übertragung. Da bin ich ganz fest überzeugt.
Der Zugang zur antiretroviralen Therapie ist bei uns ja weniger das Problem. Gibt es denn auch relevante Aspekte in diesem Thema, die hier vorgestellt wurden?
Ja, da haben die Franzosen interessante Daten geliefert. Zum einen haben sie in ihrer französischen Schwangerschaftskohorte bei über 11.000 Schwangeren geschaut, was macht eigentlich die IV-Gabe von ACT, welchen Benefit hat die, und haben stratifiziert nach Viruslasten über und unter 1.000 Kopien. Und man sieht ganz eindeutig, wenn eine HIV-Therapie funktioniert, also hier in der Auswertung, wenn die Viruslast unter 1.000 Kopien lag, dann hat die zusätzliche Gabe von ACT unter der Geburt keinen Benefit mehr, also reduziert die Mutter-Kind-Übertragung nicht mehr. Das ist auch nochmal eine schöne Bestätigung, weil wir haben ja in der letzten Aktualisierung unserer deutsch-österreichischen Leitlinien entsprechend auch einen Passus geändert und gesagt, also wenn die Viruslast bei uns unter 50 Kopien liegt, dann brauchen wir diese IV-Gabe nicht mehr. Also diese Auswertung bestätigt das nochmal sehr gut.
Angesichts des immer früheren Therapiebeginns werden ja auch viele Frauen unter der antiretroviralen Therapie schwanger. Und da stellt sich das Thema Efavirenz. Da gab es eine Änderung der Leitlinien. Früher hieß es immer, keine Efavirenz in der Frühschwangerschaft. Jetzt wurden die Leitlinien in England und in den USA geändert. Hier gab es eine ganz spannende Auswertung der Daten von den Franzosen, glaube ich war es, zu Efavirenz unter der Frühschwangerschaft.
Ja, auch wieder eine Auswertung aus der französischen Schwangerschaftskohorte. Die dokumentieren im Übrigen bereits seit 1985. 90 Zentren nehmen teil. Die haben sehr schöne Daten, haben jetzt 14.000 Schwangerschaften bei dieser Fragestellung eben ausgewertet und haben geguckt, wie ist denn die Fehlbildungsrate insgesamt bei den einzelnen Substanzen, und haben dann aber auch nochmal geschaut, gibt es Signale für bestimmte Fehlbildungen. Und da haben zwei Medikamente eben einen positiven Befund, wenn man so will, gebracht. Und zwar zum einen das ACT mit Herzfehlbildung, vor allen Dingen Ventrikel-Septum-Defekt. Da war die insgesamte Fehlbildungsrate beim Einsatz von ACT 1,5 hinsichtlich des Ventrikel-Septum-Defekts, also der Herzdefekte 2,5. Und beim Efavirenz, und das ist jetzt der spannende Punkt, da hatte man 312 Schwangerschaften ausgewertet, hat man insgesamt auch eine niedrige Fehlbildungsrate von 1,4. Aber wenn man die ZNS-Fehlbildungen anschaut, dann kommt man auf 3,2. Und die Autorin der Arbeit hat dann auch gesagt, naja, was bedeutet das jetzt, was machen wir daraus klinisch? Und sie sagte, naja, in Gegenden, wo wir eben die Auswahl haben, also in den westlichen Industrieländern, da sollte man bei Frauen im gebärfähigen Alter bzw. in der Frühschwangerschaft auf diese Substanz möglichst verzichten, bevor wir weitere Daten haben, die das nur entweder bestätigen oder aber auch widerlegen.
Das widerspricht ja jetzt diesen Leitlinien, die in den USA da sind. Was machen Sie denn jetzt in der Praxis?
Naja, wir waren ja zurückhaltend in Deutschland und Österreich und haben ja auch bei der letzten Aktualisierung gesagt, also wenn nicht unbedingt nötig, und das sind wenige Fälle, die man sich da vorstellen kann, dann sollte man auf das E-Favirenz verzichten, eben wegen der immer noch unklaren Datenlage. Und ich persönlich würde es nicht einsetzen, ganz klar. Da muss ich jetzt auch nicht meine Haltung verändern. Das habe ich auch in der Vergangenheit schon so gehalten, weil bei uns steht man nicht mit dem Rücken zur Wand, da gibt es keine Not hinsichtlich des Therapieregimes. Da sind Frauen im gebärfähigen Alter gut behandelbar, auch wenn man auf diese eine Substanz verzichtet.
Prima. Dann gehen wir weiter im Thema, und zwar zur Prävention für Frauen. Das ist natürlich gerade insbesondere in Afrika ein ganz wichtiges Thema. Da gab es eine interessante Studie, die Voice hieß.
Genau, also das Thema PrEP bei Frauen ist ein leidiges. Die Voice Study, die MTN 003, hat eben den Einsatz von Truvada bzw. Tenofovir bei Frauen untersucht, eben Einsatz als PrEP. Es gab einmal ein Vaginalgel, ein einprozentiges. Dieser Studienarm ist schon im November 2011 wegen Unwirksamkeit gestoppt worden. Und dann gab es eben die orale Gabe von Truvada respektive Tenofovir. Und in der Auswertung hat man jetzt gesehen, dass man eine HIV-Inzidenz von 5,7% hatte, also die Effektivität als PrEP hier nicht gegeben ist. Und man hat sich gefragt, warum eigentlich nicht? Und dann hat man mal nach den Plasmaspiegeln geguckt, und da findet man die Erklärung. Nur bei weniger als 40% der Frauen hat man überhaupt wirksame Spiegel gefunden. Man hat dann im Resümee gesagt, also man kann davon ausgehen, dass 58% aller Studienteilnehmerinnen gar keine Medikamente eingenommen haben. Man hat aber auch geguckt, wer hat es denn überhaupt genommen? Genommen haben es die verheiratet waren, älter waren, also älter als 25, und auch noch einen älteren Partner, älter als 28 Jahre hatten, die es eigentlich gebraucht hätten. Die jungen Frauen unter 25, die nicht verheiratet waren, mit mehr Sexualkontakten, die haben es leider nicht geschluckt. Und man kann sagen, man erinnert sich an FemPrep. Die PrEP bei Frauen ist ein besonders schwieriges Thema, und da muss man, glaube ich, neue Ansätze finden.
Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema, und zwar, das ist auch für uns relevant, Frauen und Therapie oder allgemeine neue Erkenntnisse.
Ja, da gibt es wieder was von der FDA, eine Meta-Analyse von klinischen Studien aus den Jahren 2000 bis 2010. Angeguckt hat man sich 32 Randomized Clinical Trials mit 4.400 eingeschlossenen Studienteilnehmerinnen, naive HIV-positive Frauen. Und insgesamt kann man sagen, dass das Outcome der Behandlung gut war. Schlechteres virologisches Ansprechen hat man allerdings bei Frauen gesehen, die jünger als 35 Jahre waren. Also die älteren Frauen waren hier im Vorteil. Kann aber gleich zur nächsten Arbeit kommen. Die älteren Frauen sind nicht immer im Vorteil. Menopause ist unser großes Thema. Unsere Patientinnen werden älter. Man hat mal geguckt, in den USA ist das durchschnittliche Alter bei Eintritt in die Menopause bei HIV-positiven Frauen 46,5 Jahre. In der allgemeinen Bevölkerung bei den African Americans 49 Jahre, bei den Weißen bei 51 Jahren. Also schon so ein Trend, dass die Menopause früher einsetzt. Sie setzt nicht nur früher ein, sie hat auch heftige Symptome. Man hat tatsächlich mal die Hot Flashes untersucht bei perimenopausalen Frauen. Also eine Gruppe HIV-negativ, 33 Frauen und 33 positive Frauen im gleichen Alter. Und es gibt, das habe ich auch gelernt, tatsächlich validierte Bögen zur Erfassung der Hot Flashes, inwieweit sie so die Tagesaktivität beeinträchtigen. Und es gibt auch einen Menopause-Rating-Scale. Und wenn man all das auswertet bei den HIV-positiven und negativen Frauen, kommt raus, dass HIV-positive Frauen stärkere Symptome haben und bei den Hot Flashes zum Beispiel häufiger auch betroffen sind. Bei den Symptomen, die besonders hervorstechen, ist die Depressivität zu nennen. Also da müssen wir wirklich aufpassen bei unseren Patientinnen in dieser Altersgruppe. Das ist ernst zu nehmen, und da muss man sich auch interdisziplinär vernetzen mit den Frauenärztinnen und auch gegebenenfalls über eine Hormonersatztherapie im Einzelfall nachdenken.
Frauen sind was ganz Besonderes, und auf die sollten wir ganz genau gucken und aufpassen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Haberl.